Thomas, willkommen zum Energiezone-Podcast. Du wurdest mir empfohlen von ein paar Lesern weil wir in den letzten 2 Jahren oft das Thema HEMS, also Heim Energy Management Systeme, gestreift haben, aber dann nie so eine richtige, zufriedenstellende Antwort gefunden haben, wohin die Reise geht. Und du kennst dich da extrem gut aus. Warum das so ist, erzähl mal selber. Also stell dich mal ganz kurz vor und erzähl mal, was der HEMS-Binder ist.
Genau, mein Name ist Thomas Haupt, wissenschaftlich Mitarbeiter und Doktorand von der Hochschule Ansbach. Ich beschäftige mich jetzt seit über 5 Jahren mit dem Thema Heimenergiemanagementsysteme, beziehungsweise langsam hat sich in der Branche langsam aber sicher der Begriff HEMS eigentlich etabliert. Und ja, ganz kurz und knapp gesagt ist es das Ziel, über die Flexibilisierung von steuerbaren Verbrauchern, nehmen wir doch erstmal gleich den ersten Fachbegriff in den Mund, zur Einsparung der Kosten im Eigenheim, Bezug auf Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung und zunehmend auch das Thema Tarifoptimierung.
Und wie bist du auf dieses Projekt gekommen oder warum macht ihr das eigentlich? Das ist ja schon sehr, sehr nischig und spezialisiert.
Ja, das kam tatsächlich bei mir ein bisschen aus der Historie raus. Also meine Masterarbeit, das war eine ökonomische Betrachtung von Heimenergiemanagementsystemen. Also wie bildet sich das so beim Eigenheimverbraucher ab? Was kann sich der einsparen? Da gibt sich natürlich eine Variante oder eine Varianz von 1000 Simulationen oder mehr, wie sich hier die Einsparung ändern kann bzw. aussehen kann. Und nach der Masterarbeit, da kamen tatsächlich spannende Zahlen raus, also die man auch gerne mal in der Werbung von HEMS-Herstellern sieht. Einsparung von 300 Euro pro Jahr, 500 Euro, 1000 Euro, 1500 Euro pro Jahr. Die haben mich natürlich auch nicht ganz locker gelassen und ich habe mir dann eigentlich die Frage gestellt 2021, wie geht es denn jetzt da draußen im Feld? Wie läuft denn das ganze Thema HEMS ab? Was ist möglich heutzutage? Was ist noch nicht möglich? Und ja, der Frage wollte ich dann bei mir in der Promotion eigentlich nachgehen und da hat sich dann damals schon gezeigt, es ist gar nicht so leicht herauszufinden, welche Hersteller sind in der Markt verfügbar, welche Open-Source-Lösungen sind verfügbar, was kann der eine, was kann der andere nicht, wo unterscheiden sich die Systeme und daraus ist die Idee entstanden, eigentlich brauchst du ein Tool, das Überblick schafft, das Wissen vermittelt, aber auch im Kern tatsächlich das Thema Kompatibilität vereinfacht. Das ist, glaube ich, ein größerer Punkt für die Diskussion heute.
Genau. Was ich mich ja frage, dieser ganzen HEMS-Diskussion, also A, habe ich auch als Energiezone-Podcaster, sagen wir mal, erst so vor einem Jahr ungefähr verstanden, was ein HEMS ist. Also es ist schon ein sehr, sehr nischiger Begriff. Und ich habe auch gelernt, dass das in meiner Wallbox mit eingebaut ist. Ich bin ja OpenBB-Nutzer. Ich hatte es bis dahin aber, hat die Wallbox eigentlich nur gesteuert, Überschussladung aus der PV-Anlage. Und irgendwann ist ja noch dann Tibber als Anbieter dazu gekommen, sodass ich so ein bisschen mehr steuern konnte. Aber eigentlich auch nur für die Ladung des Autos. Und was ich mich jetzt frage, weil wir im letzten Jahr natürlich sehr stark die Werbung mitbekommen haben von Heartbeat, also das, was 1,5 anbietet, wird das so ein Nischenthema bleiben oder stirbt das in der Nische? Denn wenn ich meinen, sagen wir mal, interessierten DIY-Freunden, die auch viel rumbasteln am Haus und irgendwelche Dashboards bauen, so welches Rollo ist jetzt gerade zu, wenn ich denen den Begriff HEMS entgegenwerfe, dann wissen die in der Regel auch gar nicht, was das ist. Und jetzt frage ich mich, ist das was jetzt eigentlich so wieder verfliegt und irgendwann hat halt jeder ein HEMS, aber er kauft es eigentlich vom Energieanbieter und er macht dann irgendwie die Arbeit? Oder geht es dann wirklich in so eine Richtung, wo Menschen in Zukunft aktiv an irgendeiner Software etwas rumschrauben und entscheiden, wann wird das Auto geladen, wann wird das Wasser heiß gemacht, wie soll die Wärmepumpe des Hauses gesteuert werden? Und da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil die meisten ja schon gar nicht wissen, ob die Batterie, die sie im Keller haben, die an der Solaranlage hängt, ob die jetzt funktioniert oder nicht. Die haben gar keine Daten. Die sehen, keine Ahnung, einmal im Monat, wenn sie dann in den Raum gehen, sehen sie, ob die LED grün leuchtet, wissen aber gar nicht genau, was es bedeutet. Grün leuchten, blinken, blau leuchten. Also klär mich da mal so ein bisschen auf, weil du hast eine sehr, sehr große Datenbank aufgebaut mit sehr vielen Anbietern und die müssen ja alle so eine Marktthese haben.
Genau, also der erste Versuch war natürlich erstmal den Markt in dieser Analyse in gewisser Art und Weise abzugrenzen. Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast eine PV-Wallbox und genau sowas wollten wir nicht in unserer Datenbank drin haben. Also OpenBB ist als kleine Info mit drin, da sie nicht nur eine PV-Wallbox ist. haben wir versucht, sozusagen eine Definition für Hems zu machen. Und die war in diesem Moment, dass es nicht nur ein steuerbarer Verbraucher sein muss, sondern mindestens zwei bzw. zwei Flexibilitäten, die steuerbar sein müssen, entweder über Photovoltaiküberschuss oder Stromtarif geführt. Und wenn diese wenn dieses Kriterium erfüllt ist, dann ist sozusagen gegeben, dass es als Hems bei uns im Hems-Finder mit aufgenommen werden kann. Und der nächste Punkt ist natürlich die Differenzierung zwischen Hems und Smart Home. Das ist ja so ein fließender Begriff oftmals. Und es zeigt sich jetzt eigentlich so, die Hems, die bei uns gelistet sind, mehr mit dem Fokus elektrisches Energiemanagementsystem, eigentlich die Verteilung der elektrischen Energie im Einfamilienhaus, ist kein Smart Home Gerät. Also in dem Kontext redet man in den seltensten Fällen von einer Rollladensteuerung, von einer Zeitschaltung, von irgendwelchen Lichtsteuerungen. Manche wenige Hems haben gewisse Features mit drin. Es gibt ein, zwei Systeme bei uns in der Datenbank, die haben das Thema Hems und Smart Home stark verheiratet, aber im Großen und Ganzen sind es zwei sehr getrennte Themen aktuell. Und wie schon vorhin gesagt, der Fokus liegt auf dem elektrischen Energiemanagementsystem, die Verteilung der Photovoltaikenergie, möglichst intelligent im Eigenheim. Möglichst intelligent kann aber auch im ersten Schritt einfach ein regelbasierter Algorithmus sein, über Wenn-Dann-Bedingungen, wenn Photovoltaik verfügbar, dann schiebt mir das je nach der Priorisierung dort oder dort hin. Und ja, aus dem Anlass ist es definitiv ein Zukunftsthema meiner Meinung nach und kein Nischenthema. Wir haben in Deutschland, es ist der Begriff Home Energy Management System sehr aufs Einfamilienhaus geprägt. Wir haben in Deutschland 13,5 Millionen Einfamilienhäuser, ganz grob. Und wir haben, ich weiß jetzt tatsächlich aktuell nicht die genaue Zahl, ich glaube 5 Millionen Photovoltaikanlagen, kleiner 20 kW Peak. Die kann man ja mal ganz grob diesen Einfamilienhäusern zuordnen. Und ja, mit der Einspeisevergütung, die seit 2012 unter dem Einkaufspreis des Stromes liegt, ist es sozusagen für jeden attraktiv, auf Eigenverbrauch zu gehen. Und deswegen ist es eigentlich auch für einen Großteil jetzt schon attraktiv und vor allem für die neueren Anlagen, die Hems einsetzen können darauf. Post-EEG-Anlagen werden kommen, wo die Einspeisevergütung sozusagen noch weniger relevant wird. Und die Diskussion jetzt aktuell in der Bundesregierung, was mit der Einspeisevergütung passiert, heißt eigentlich, ja, jeder Mann, der irgendwie auf das Thema Eigenverbrauchsoptimierung gehen möchte, Photovoltaikanlage auf dem Dach, wird in das Thema Hems reinkommen. Und zusätzlich kommen noch die Themen dynamischer Stromtarif mit rein, variable Netzentgelte kommen mit rein, § 14a ganz allgemein und auch noch die Thematik § 9 EEG, Solarspitzengesetz. Also all diese Aspekte führen eigentlich dazu, dass das Thema Hems sicher kein Nischenthema bleibt.
Wir kommen nachher nochmal auf die Paragraphen zu sprechen. Vielleicht mal eine Frage vorab. Ich habe bisher verstanden, dass man in den meisten Fällen, wenn man Hems sinnvoll einsetzen will, ja auch einen Smart Meter braucht, um von einem flexiblen Stromtarif profitieren zu können. Jetzt haben wir ja alle gelernt über die Presse, dass der Smart Meter Rollout sehr langsam geht. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 3-4% irgendwie in Deutschland. In den Ländern, wo schon mehr Smart Meter ausgerollt sind, in Italien ja angeblich irgendwie 100%, gibt es da auch ein anderes Nutzungsverhalten, was Hems angeht? Das sind leider ja oft Länder, wo es auch gar nicht so viel Solarstrom gibt, aber nutzen die Leute das schon irgendwie? Sind wir da so ein bisschen hinterher oder sind wir hier ein Hems-Innovationsland?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe versucht, die Frage an die Hems-Hersteller zu adressieren, indem dass wir die Umfragen durchführen, ich auch eine Umfrage, einen Teil an das, was passiert im Ausland, gerichtet habe. Und hier meinten schon eigentlich ein Großteil der Hems-Hersteller, dass die Dachregion, vor allem mit Fokus auf Deutschland, sicher mit dem Hintergrund der Photovoltaik-Einspeisevergütung und dem ganzen PV-Boom eigentlich das Land ist für Home-Energy-Management-Systeme aktuell. Es gibt auch in den Nordics und in anderen Ländern schon viel über das Thema dynamische Stromtarife, schon auch länger wie in Deutschland. Es gibt Länder, die haben auch schon zeitvariable Netzentgelte. Also es gibt schon ein paar Nischen in der EU, wo das, Nischen ist jetzt, glaube ich, hier das falsche Wort. Es gibt hier schon einige Länder, die hier aktiv sind. Aber Deutschland ist da schon ein Können und in Bezug vor allem auf die Bevölkerung wird es, glaube ich, von den Herstellern auch als Können gesehen.
Funktioniert denn Tibber in Norwegen wie ein Hems-System? Weil da kommen die ja her und angeblich sozusagen steuern die ja auch Geräte darüber. Und man kann ja das dann irgendwie integrieren. Würde das in deiner Definition als Hems-Anbieter zählen?
Genau, das würde in der Definition als Hems-Anbieter zählen. Allerdings kann ich jetzt im Detail nichts zu sagen, wie es jetzt bei denen in den Nordics genau aussieht. Soweit ich weiß, ist hier wirklich der Fokus Steuerung auf dynamische Stromtarife, deutlich weniger auf das Thema Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung, unter anderem wegen der Durchdringung der PV-Anlagen.
Und die Cases, die du gesehen hast, du hast ja wahrscheinlich nicht nur Anbieter gesehen, sondern hier und da auch mal einen Real-Life-Case sozusagen in Kundenhaushalten. Also was ist denn möglich bisher? Also diese ganzen Sachen, die du genannt hast, 14a, das ist ja erst sehr, sehr kurzfristig oder das ist ja noch sehr neu. Aber was sind denn die Leute, die das wirklich schon durchoptimiert haben? Keine Ahnung, 3 Ladestationen haben für Autos, eine Solaranlage. Also über welche Größenordnung reden wir dann? Sind diese 500, 600, 700 Euro, die wir in der Presse lesen, sind die wirklich realistisch für einen normalen Haushalt? Weil damit begründen sich ja dann auch Abogebühren, die zum Beispiel 1,5 dann aufrufen möchte, für ein Gerät, wo man sagt, okay, wir möchten irgendwie 10, 20 Euro im Monat irgendwie Abo haben, aber das verdienst du auf jeden Fall irgendwie wieder raus. Das garantieren wir dir sogar. Lässt sich das in der Realität so beobachten?
Also ich kann jetzt leider keine realen Zahlen aus irgendwelchen Erfahrungsberichten genau nennen. Das ist tatsächlich noch ein Projekt, wo ich jetzt ganz allgemein an die Forschung sagen würde, schaut da mal bitte auch mit rein. Hemmshersteller, die haben den ganzen Datenschatz, die wissen, was an der Flexibilisierung möglich ist, die kennen den Nutzereinfluss. Also hier können wir wirklich aus historischen Daten, glaube ich, sehr gute Zahlen berechnen. Wir als Hemmsfinder, wir möchten das jetzt zukünftig auch machen, einfach, dass wir uns mal ein paar Datenbeispiele schnappen und schauen, grundlegend, wie hoch bringt man denn die Eigenverbrauchsquote über die intelligente Sektorkopplung mit rein? Ich kann jetzt tatsächlich nur 2, 3 Beispiele aus meinem privaten Umfeld nennen. Mein Haus, beziehungsweise das Haus meiner Eltern. Hier sind deutliche Potenziale vorhanden. Ich habe versucht, ich denke mal, wie viele Zuhörer hier, das Spiel etwas durchzuspielen mit Elektrofahrzeug, Batteriespeicher, Warmwasserheizstab, kann auch sonstige Spielereien tatsächlich mit hinten ranhängen, die nicht so relevant sind. Und hier schafft man schon Eigenverbrauchsquoten 50%, 60%, der 70%. Der Kern der ganzen Sache ist natürlich in dem Moment, wie groß ist die Photovoltaikanlage, was passiert im Sommer und wie bringt man überhaupt seinen PV-Überschuss im Sommer weg, in dem Moment, wo man eigentlich kein Elektrofahrzeug hat und das auch nicht zu sonnigen Tagen zu Hause steht, ist es eigentlich kaum möglich, in den Sommertagen einen hohen Eigenverbrauch zu garantieren. Batterie und Warmwasser sind hier die Hebel, aber das Ganze ist natürlich auch irgendwo limitiert, was man überhaupt an Energie in den Sommertagen benötigt.
Verstehe ich. Und wenn jetzt ein Freund zu dir kommt und sagt, Thomas, ich will jetzt mir eine Solaranlage kaufen oder Batterien in den Keller stellen, ganz normales Haus, Wärmepumpe kommt noch irgendwie dazu, dann reden wir ja schnell dann über 10, 15, 20.000 Kilowattstunden, die im Jahr da durchgeschoben werden können, je nachdem wie groß das Haus ist oder wie viel das Auto da geladen wird. Was würdest du da empfehlen? Also wie würdest du ihm sagen, nimm lieber so einen, die Frage, die ich mir dann stelle ist, sollte sich damit jemand im Detail auseinandersetzen oder würde man ihn zu einem Komplettanbieter schicken, der verspricht, das für einen über KI zu lösen? Was würdest du heute empfehlen?
Also ich sehe jetzt ganz prinzipiell erstmal keinen Unterschied, ob es ein Gesamtanbieter ist oder kein Gesamtanbieter. Es können beide KI drin haben, beziehungsweise können auch beide nicht KI drin haben, mal ganz offen gelassen. Das haben wir tatsächlich explizit nicht abgefragt, dass da das so ein schwammiger Teil ist, haben wir das tatsächlich komplett weggelassen. Aber was ich definitiv empfehlen würde, wenn man sich der Sache selbst nähern möchte und jetzt erstmal die Flexibilitäten, also Wärmepumpe, Wallbox, Elektrofahrzeug, Batteriespeicher, Hybridwechselrichter anschafft, das Ganze natürlich mit einem Hems zusammen direkt planen und jetzt nicht unkoordiniert sich die Hardware zu kaufen, sondern direkt beim Einkauf drauf zu schauen. Und das ist tatsächlich schon eine gewisse Herausforderung. Wer ist eigentlich mit wem kompatibel? Was möchte ich eigentlich machen und welche Use Cases, kann ich jetzt gleich noch zu was sagen, werden denn unterstützt? Also es kann im schlimmsten Fall passieren, dass ich mir die falsche Wallbox oder den falschen Batteriespeicher zukaufe und dann gewisse Funktionalitäten von meinem Hems, das ich einsetze, nicht unterstützt werden. Also ein Beispiel dafür ist, ich kaufe mir ein Hems, ich kaufe mir meinen Batteriespeicher, aber das Hems hat keinen vollen Zugriff auf den Batteriespeicher und kann diesen dann über dynamische Stromtarife und variable Netzentgelte zukünftig vielleicht nicht beladen, da dieser Parameter nicht schreibbar ist. So, und das ist tatsächlich eine Nische jetzt in dieser Nische drin. Wie finde ich denn das heraus? Und das ist tatsächlich aktuell ein sehr blinder Fleck.
Wenn ich das in deinem Hemsfinder finden, wenn ich sage, ich möchte, ich sortiere nach Batterien, ja, keine Ahnung, BYD oder Dynes oder was auch immer, dann findet man oder eine Fiesmann-Batterie, zeigt mir alle Hemmsysteme an, die, obwohl es geht gar nicht da meistens um die Batterie, es geht um den Wechselrichter, an den die Batterie angeschlossen ist. Ich glaube, auf den braucht man irgendwie Zugriff. Aber könnte ich das filtern?
Genau, vielleicht hier wäre es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir erst die Funktionalität vom Hemsfinder, glaube ich, kurz besprechen. Ich
Okay,
weiß
ja,
nicht, wie
gerne.
tief die
Leg los.
Zuhörer drin stecken, aber bevor wir jetzt über dieses Nischenthema sprechen, genau, also wie schon vorhin angesprochen, beim Hemsfinder ist eigentlich das Ziel, mehr Überblick und mehr Transparenz in den Hemsmarkt reinzubekommen. Das bedeutet, ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren sehr viel mit Hemsherstellern gesprochen, ich sage mal mit fast allen in Deutschland gesprochen. Über standardisierte Fragebögen und geführten Umfragen haben wir die Informationen gesammelt, haben daraus wieder die Umfragen weiterentwickelt und daraus jetzt das Tool Hemsfinder entwickelt und wir möchten eben damit Verbraucher und Installateure auf dem Weg zum Hems unterstützen. Also welche Systeme gibt es, was können die und wer ist kompatibel mit wem? Da ist erstmal natürlich die große Frage, wie kann man solche Hems in Funktionalitäten clustern? Also welche Funktionalitäten kann man denn in Hems zuordnen? Wie kann man so ja, generalisierte Filter darüber legen, wo auch jeder Ja und Nein dazu sagen kann? Das ist tatsächlich schon eine gewisse Herausforderung. Also dass es mal eine Art Datenblatt überhaupt für ein Hems gibt. Und dann der nächste Punkt ist das Thema der Kompatibilität. Ein Großteil der Hersteller führt ja eine eigene White-Label-Liste, eine eigene Kompatibilitätsliste mit sich. Sprich, der Großteil kommuniziert über Modbus TCP und über die individuell belegten Register in Modbus ist es eben so, dass die Geräte und die Hems ja nur sozusagen spezifisch kompatibel sind. Ja, manche haben hier mehrere hundert Geräte draufstehen, wo sie dazu kompatibel sind, manche ein bisschen weniger. Und jetzt müsste man natürlich händisch diese meistens PDF-Dateien lesen und schauen, welche Systeme schaffe ich mir denn an, wie komme ich an ein Retrofit-System hin. Und da haben wir versucht, vor gut 1,5 Jahren einfach mal ganz pragmatisch diese PDF-Dateien alle zusammen in eine Datenbank zu schreiben, haben dabei herausgefunden, also der eine Hersteller nennt das Gerät so, der andere Hersteller nennt das so. Manchmal sind die Leistungsangaben mit dabei, manchmal sogar die Firmware-Version mit dabei. Und dann haben wir versucht, über erstmal die Hersteller sozusagen von den Geräten hier eine einheitliche Struktur reinzubringen. Da arbeiten wir tatsächlich immer noch dran. Es sind aktuell fast 5000 Geräte in der Datenbank und dass sozusagen jedes Gerät einen einheitlichen Namen hat. Und über die Maske bei uns, über den Hemsfinder, kann man dann sozusagen seine Geräte eingeben, die man bei sich zu Hause schon hat oder sich anschaffen möchte. Über die Kategorie beispielsweise den Batteriespeicher oder Hybridwechselrichter kann dann die Marke eingeben bis zum Modell runter und findet dann dazu übergreifend über den gesamten Hemsmarkt die Kompatibilitäten. Oder genau, ja.
Okay, dann aber ich würde trotzdem wieder zurückgehen zu dieser Frage. Also A, was nutzt du eigentlich selber zu Hause? Du bist jetzt ja wirklich tief drin in den Themen. Und würdest du jetzt nach dem ganzen Wissen über deine Forschungsarbeit da jetzt ein anderes System wählen? Fangen wir mal damit an.
Genau, also das ist natürlich eine Frage, die erstens möchte ich nicht beantworten. Zweitens ist es tatsächlich so, wir haben im Lab bei uns, also im Labor der Hochschule Ansbach, Campus Feuchtwagen, verschiedene Energiemanagementsysteme. Ich baue gerade einen Prüfstand für Hems auf, wo wir verschiedene Hems sozusagen in einem Hardware-In-the-Loop-Test mal analysieren können. Was machen die denn so genau? Haben hier einen Hardware-In-the-Loop-Test für PV, für Verbrauch seitens Wärme, Elektromobilität und Haushaltslasten. Also können wir die Hems doch ein bisschen genauer analysieren, was machen die denn so? Und gleichzeitig nutze ich auch mein Zuhause ein bisschen zum Rumspielen, wo ich verschiedene Hems mal einsetze. Deswegen gibt es hier kein klares Ja und Nein. Und es ist natürlich schwierig, wenn man einen Blick über den ganzen Herstellerpool hat, sich jetzt hier für einen im Podcast vor allem zu entscheiden zu müssen.
Weiß ich nicht, aber du wirst ja diese Frage bekommen. Du wirst sagen, und die Leute müssen sich ja dann auch konkret entscheiden, weil das, was du erzählst, ist ja ganz wichtig. In diesem Auswahlprozess, was Solaranlagen und Batterien angeht, kommt der Hems oft gar nicht vor. Und oft wird ja eine Empfehlung von dem Solateur gegeben. Ne? Du sollst jetzt folgende Solarplatten nehmen. Hier, ich habe auch eine Wallbox für dich. Das Thema Hems steht relativ weit hinten. Ne? Wenn ich jetzt 1,5 Abschluss mache, ist ja klar, dann bekomme ich das Heartbeat-System. Wenn ich per NPAL einen Abschluss mache, bekomme ich ein ganz anderes System. Wenn ich mir vielleicht ein OpenWB kaufe, dann kaufe ich die, weil ich irgendwie eine bestimmte Wallbox-Fähigkeit will. Da wusste ich vielleicht gar nicht, dass das ein Hems dabei ist. Also es gibt ja gar nicht so viele Leute, die da ganz konkrete Empfehlungen geben können. Wir hatten ja hier auch schon zwei, drei Anbieter im Podcast, nicht? GridX war ja zum Beispiel hier Solar Manager, um das ein Stückchen zu verstehen, wo da die Reise hingeht. Was ich mich halt frage am Ende, und ich sehe ja selber, klar, ich spiele gerne rum, nicht? Ich sehe mir gerne diese Dashboards an, aber es ist ja eine Nische, das ist ja quasi vielleicht 1% der Anwender. Und wenn ich jetzt für meine Eltern in deren Haus mir überlegen müsste, was ist eigentlich ein smartes Setup nach vorne? Ne? Also keine Ahnung, haben die irgendwann eine Wärmepumpe? fahren die nochmal Elektroauto, was ist irgendwie so deren Verbrauch? Da würde ich sagen, komm, das ganze Thema Solaranlagen kannst du dir sparen, Einspeisevergütung fällt sowieso bald weg. Nimm einfach jetzt den billigsten Stromtarif, den es gibt, unter diese 24 Cent gemittelt, zahlt man hier momentan, wenn bei aktuellen Angeboten, kommt man auch mit dem besten Hemmsystem eigentlich drunter. Also ich habe so ein bisschen so die Euphorie verloren, weil es so kompliziert ist, und du hast ja gerade genannt, ne, 14a, dann, was war das andere, irgendwas, 9EG? Voll schwer.
Genau. Also die Komplexität, die würde ich einfach mal zurückschrauben und sagen, Fokus definitiv Photovoltaik-Eigenverbrauch. Für die etwas ambitionierteren definitiv auch schon eine größere Blase, dynamische Stromtarife. Mhm. Wer dann ein bisschen tiefer drin steckt, das Thema Paragraph 14a, hat mitbekommen jetzt im April 2025 das Thema variable Netzentgelte, so ökonomische Dinge, die verbreiten sich ja dann doch deutlich schneller. Das Thema 14a ansonsten, die Abregelung der steuerbaren Verbraucher, das sollte sich eigentlich ja der Elektriker dann vor Ort im Fokus haben, wie er das Ganze umsetzt. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die ersten einige Hems, die haben jetzt...
Hast du das? Also bist du quasi 14a enabled mit deinen steuerbaren Verbrauchern?
Ich habe tatsächlich einfach noch auch keine Steuerbox bei mir verbaut. Deswegen bei mir ist es jetzt so vorbereitet mit der digitalen Schnittstelle. Ich habe jetzt ein Hems, das 14a kann. Aber bei mir ist tatsächlich noch kein Smart Meter Gateway und keine Steuerbox verbaut. Hm. Deswegen ist es noch nicht so weit. Modul 3 habe ich jetzt beantragt. Bin ich jetzt mal gespannt, wann die Rückmeldung dazu kommt.
Und Modul 3, das heißt, du legst dich quasi auf eine bestimmte Preisklasse sozusagen der Netzentgelte fest. Da kommt man auch nicht wieder zurück. Als ich mich damit informiert war, war das so ein bisschen meine Angst, wenn ich mich jetzt auf irgendwas festlege, was ich nicht 100% verstehe und ich nicht zurück kann. Das, vielleicht zahle ich dann drauf. Aber du könntest ohne Smart Meter und ohne Steuerbox Modul 3 nutzen?
Genau, 14a ist beantragt, beziehungsweise ist offiziell gemeldet für die Wallbox, für die Wärmepumpe. Und Modul 3 von Paragraph 14a kann genutzt werden, wenn auch keine Steuerbox verbaut ist. Liegt unter anderem daran, dass der Rollout für die Steuerboxen ja gerade erst am Anfang ist und die Durchdringung von Steuerboxen noch sehr, sehr gering ist insgesamt.
Das heißt, ich brauche neben einem HEMS noch eine weitere Hardware, diese Steuerbox, oder gibt es schon HEMS-Systeme, die mit einer Steuerbox mitkommen?
Also ganz grundlegend kommt das ganze Thema IMSIS, bestehend aus einer modernen Messeinrichtung, Smart Meter Gateway und Steuerbox, kommt komplett vom Messstellenbetreiber. Komplett würde ich jetzt einmal aufsplitten. Es wird aktuell so der Fall sein, einige haben draußen eine moderne Messeinrichtung, manche haben eine moderne Messeinrichtung mit dem Smart Meter Gateway, auch schon IMSIS im eigentlich Gesamtpaket schon genannt. Und das Komplettpaket ist dann oder eine Messeinrichtung, Smart Meter Gateway und die Steuerbox. Und die Steuerbox wird jetzt dann Stück für Stück ausgerollt und wird sozusagen im Nachgang noch installiert über den Messstellenbetreiber.
Ich habe ja schon das Smart Gateway bei mir. Das war ja schon ein Riesenaufwand, das da irgendwie einzubauen, weil ich glaube, die Hürde war vor 2 Jahren, dass man mehr als 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch haben musste. Da liegen wir deutlich drüber. Und das heißt, die müssten nochmal kommen. Also in meinem Fall ist das die Schleswig-Holsteins. Die müssten nochmal kommen, um in eine Steuerbox einzubauen. Und an diese Steuerbox müssen dann steuerbare Verbraucher, das kann bei uns die Wärmepumpe sein, das kann bei uns auch irgendwie die Wallbox sein, angeschlossen werden. Aber ich kann trotzdem schon von den Vorteilen von 14a profitieren in Modul 3. Also ich könnte jetzt quasi, ohne dass irgendwas gesteuert wird, spare ich schon Netzgebühr.
Genau, also 14a Modul 1, 2, 3 muss man ja differenzieren. 1 und 2 sind ja sozusagen Rückzahlungen bzw. reduzierte Netzentgelte als fixe Summe oder aus Pauschale. Und Modul 3 ist ja spezifisch auf die Kilowattstunden nochmal ein variables Netzentgelt. Das Netzentgelt dürfte bei dir irgendwo bei den 12 bis, ich denke mal irgendwo zwischen 8 und, ja, kommt ganz drauf an, 5 bis 10 Cent mal ganz grob liegen. Und bei den variablen Netzentgelten ist es so, dass der Verteilnetzbetreiber für mindestens 2 Quartale im Jahr einen Tag jeweils definiert, basierend auf 15 Minuten, wie die variablen Netzentgelte auszusehen zu haben, Hochtarif, Niedertarif und Standardtarif. Und sozusagen kann ich damit die Preisspreads vom dynamischen Stromtarif nochmal erweitern und habe eben dann größere Spreads, die ich dann ja nicht nur fürs Elektrofahrzeugladen nutzen kann, sondern vielleicht auch zukünftig attraktiv meinen Batteriespeicher gegebenenfalls auch ohne Photovoltaikanlage nutzen kann, zu günstigen Zeiten beladen, zu teuren Zeiten entladen kann.
Okay, wie viel größer wäre denn der Spread? Also der Spread, wenn ich heute jetzt mal reingucke in die in den Tarif, ich sozusagen, ich kann es mal parallel öffnen, liegt, glaube ich, vielleicht bei gar nicht so viel. Aktueller Preis ist 29, nee, gar nicht mehr. Aktueller Preis ist so 30 bis
genau, 5 Cent.
Ja, 5 Cent. Mehr ist das eigentlich nicht. Und 5 Cent war eigentlich in den letzten Wochen, also klar, es gab mal so Ausreißer, wo es mal Tage gab, auch mal mit 15 Cent. Dann waren quasi dann die Kilowattstunde beim 45 Cent. Aber im Schnitt zahle ich hier 30 Cent so brutto. Tatsächlich, also der Spread ist relativ klein. Das hält mich ja auch ein bisschen davon ab. Also das ist mein zweites Problem. Ich konnte ja eine deutlich größere Batterie in den Keller bauen. Das kann sogar auch mein Wechselrichter. Es lohnt sich aber ja nur, wenn ich den oft sozusagen B- und entlade. Und das B- und Entladen selber hat ja auch Kosten. Ne? Ich habe ja Stromverluste, ich muss den Speicher abschreiben. Und da erscheinen mir quasi 5 Cent Spread viel zu klein. Also sozusagen, das wäre vielleicht gerade ausreichend, um den Aufwand zu finanzieren, aber ich habe noch keinen ökonomischen Mehrwert davon. Also wie viel stärkere Spreads kannst du denn dann mit den dynamischen Netzentgelten erreichen?
Genau, es gibt jetzt eine ganz schöne Website, die heißt, ich glaube, variablenetzentgelte.de.
Oh, oh.
Hier sieht man einen ganz groben Überblick über die ganzen Netzentgelte in Deutschland, welche Quartale belegt sind, durchschnittliche Auswertungen, Hochtarif, Niedertarif, Standardtarif, wo die Preise liegen. Niedertarif, glaube ich, ich müsste jetzt auch nochmal auf die Website schauen, liegt, glaube ich, im Schnitt bei 3 bis 4 Cent oder, glaube ich, sogar ein bisschen niedriger Standardtarif.
2,3 Cent, ich bin da drauf. Hm?
Ah ja, genau, dann siehst du es besser. Auf jeden Fall, zwischen Hochtarif und Niedertarif ist, glaube ich, ein Delta von circa 10 Cent mit drin. Das macht das natürlich schon interessant und dann ist natürlich auch die Frage, wann kommen denn welche Zeitfenster zur Geltung? Das ist natürlich jetzt noch eine Herausforderung, vor denen auch die Verteilnetzbetreiber stehen. Ist jetzt auch der erste Schritt in Richtung variable Netzentgelten, die ja sozusagen als Year Ahead, also ein Jahr im Voraus definiert werden. Und dann ist eigentlich der Punkt jetzt, wie gestalten die sich zukünftig? Heutzutage ist es jetzt so, als Year Ahead, ich weiß bereits für jeden Tag meine variable Netzentgelte. Wenn die jetzt im Sommer im Niedertarif mit der Photovoltaikerzeugung gleichzeitig fallen, angenommen, ich habe tatsächlich auch keine Photovoltaikanlage, dann kommen jetzt mir die günstigen Börsenpreise und die variable Netzentgelte zugute und ich kann darüber dann eventuell intelligent den Batteriespeicher laden oder vor allem das Elektrofahrzeug laden. Was ich jetzt auch, also ich habe jetzt für die Doktorarbeit eine kleine Analyse durchlaufen lassen mit verschiedenen Verteilnetzbetreibern und den Day-Ahead-Preisen von 2025. In den Nachtzeitfenstern, speziell auch im Winter, geben sich interessante Preise. Also es gibt auf jeden Fall ein deutlich, deutlich höheres Potenzial, jetzt hier mit Flexibilisierung draufzugehen, beziehungsweise den HEMS damit einzusetzen.
Und diese HEMS-Systeme, die ihr euch angesammelt habt oder du auch angesammelt hast in den letzten anderthalb Jahren, sind die alle in der Lage, diese neuen Regulierungen auch umzusetzen oder sind so ein paar zu einem anderen Zeitpunkt entwickelt worden, die das gar nicht vorsehen, dass man dann so eine Schaltbox dazwischen hat, so eine Steuerbox?
Genau, das ist jetzt natürlich für alle wahrscheinlich ziemlich abrupt gekommen, das Thema Paragraph 14a zum 01.01.24. Wie wir das Ganze umsetzen über Relais oder E-Bus war da noch lange eine Diskussion. Da hat sich jetzt, glaube ich, ziemlich klar Strich draus gezogen, dass E-Bus zwischen Steuerbox und HEMS als Standard gesetzt ist. VDE-FNN hat es als Mindeststandard für die digitale Schnittstelle bei sich mit reingeschrieben. Also ich bin jetzt der Meinung, dass es hier gesetzt. Die HEMS-Hersteller mussten natürlich nachziehen. Es können noch nicht alle. Ist auch noch in der Diskussion teilweise, braucht man das jetzt schon? Das ist ein sehr diskussionsreiches Thema. Deswegen, ich bin der Meinung, schauen wir doch auf Photovoltaiküberschuss, dynamische Stromtarife und variable Netzentgelte. Das sind eigentlich die drei preisökonomischen Aspekte für den Nutzer zu Hause. Und die variable Netzentgelte, die kann ich im HEMS auch nutzen, auch wenn das HEMS keinen 14a kann. Also das wird sich noch ausgestalten.
Im Grunde genommen, weil diese Preise bekomme ich dann, ich meine, heute nutze ich ja eine Tipper-API und Tipper bekommt das ja quasi auch von meinem Netzanbieter und da müsste ich dann Tipper sagen, dass ich jetzt auch variable Netzentgelte habe, dann ziehen sie sich diesen Datensatz, den du gerade geschrieben hast, also der Year-Ahead-Netzentgelte-Tagessatz und können dann das nochmal abziehen oder draufrechnen, je nachdem, welches variable Netzentgelt gerade gilt. Korrekt?
Ich muss gerade gestehen, ich habe tatsächlich die variable Netzentgelte im HEMS selbst noch nie leider sehen können. Also ich bin gerade im Lab am Testen, aber den Aspekt, der steht noch gerade auf der To-Do. Ich habe es selbst noch nicht gemacht.
Aber wenn das HEMS nicht weiß, dann kann es dann auch die nicht nutzen.
Genau, das Hems weiß es. Es gibt, wir wissen, also ich weiß es aus den Gesprächen. Es gibt drei verschiedene Varianten. Entweder man kann das ist die, ich sag mal noch, sehr manuelle Variante, die Werte tatsächlich manuell eingeben ins Hems. Man kann das über eine All-in-One-Preiskurve bekommen, also dass man sozusagen von seinem Lieferanten, Stromlieferanten, Preiskurve, dynamischer Stromtarif und variable Netzentgelte übertragen bekommt über die API. Das wird sicher der Standardweg werden oder über die Postleitzahleingabe, dass darüber die variablen Netzentgelte bezogen werden.
Okay, aber dann mal Butter bei der Fische. Jetzt sozusagen, jetzt kommen deine Eltern und sagen, komm, was soll ich jetzt kaufen? Das, was wir gerade besprochen haben, das hängt sogar 80% der Hörer ab. Ja, sozusagen. Und niemand hat Lust, sich da in diese Systeme einzufuchsen. Und am Ende reden wir tatsächlich auch jetzt bei variablen Netzentgelten, auch bei größeren Verbräuchen. Wir reden über ein paar hundert Euro im Jahr, die das irgendwie bringt. Also man hat gar nicht die Zeit, das irgendwie zu tun. Und jetzt ist ja die Frage, kriege ich am Ende doch wieder alles von meinem normalen Stromlieferant, denn in diesem Fall ist ja irgendwie das Schleswig-Holstein-Netz ja der Hardware-Lieferant, ne? Und der Stromlieferant, egal ob es jetzt irgendwie E.ON ist oder Tibber oder Montana Energy sozusagen, die setzen sich dann auf diese Hardware drauf. Und dann kriege ich halt jeden Monat halt meine Rechnung. Oder gibt es wirklich diesen etwas offeneren Weg, den du gerade beschreibst, wo es viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen, weil es halt so ein großer Hebel ist? Also was würdest du jetzt, gut, deine Eltern sind jetzt versorgt, was würdest du meinen Eltern empfehlen?
Ja, definitiv erstmal zu fragen, was ist denn vorhanden an steuerbaren Verbrauchern? Also haben Sie bereits eine Wallbox? Ist ein Hybridwechselrichter vorhanden? Also was an Hardware ist bereits vorhanden? Was wird noch gebraucht? Darüber filtern sich schon manche Hersteller aus. Bei manchen herstellergebundenen Anbietern sozusagen, ja, verpflichtend die Wallbox, verpflichtend die Wärmepumpe, verpflichtend den Hybridwechselrichter mitbringen. Das ist so, würde ich die erste Entscheidung darüber treffen. Möchte man sich eben einen Generalanbieter nehmen oder das Ganze individuell umsetzen. Beziehungsweise individuell umsetzen, habe ich einen geeigneten Elektroinstallateur, der das Ganze kann, oder muss ich erst nach jemandem suchen? Das ist definitiv ein wichtiger Aspekt. Weil die Frage, wer eigentlich das Hems umsetzt zu Hause, die ist meiner Meinung nach noch nicht ganz geklärt. Also ob es jetzt der ambitionierte Verbraucher zu Hause ist zukünftig, ob dass der Elektroinstallateur ist, eventuell auch das Sanitärhandwerk, das hier mitredet, ob das ein Stadtwerk vor Ort ist
Aber ist das,
oder ein Generalanbieter.
aber erinnert dich das nicht so ein bisschen an KNX, ne? Sozusagen also dieses Schaltsystem, bei dem man quasi jeden Schalter im Haus mit verschiedensten Funktionen besetzen kann. Oft sind das dann Schalter mit sechs Knöpfen, die theoretisch jeder Hausbesitzer steuern könnte, aber bei dem sogar der Elektriker, der mit einer bestimmten Software kommen muss, oft Probleme hat, sich irgendwie ja, da wieder einzufuchsen, was da programmiert. Also mich erinnert das so ein Stückchen daran. Jetzt braucht man nicht mehr die spezielle Software, jetzt gibt es irgendwo ein Dashboard, aber boah, das ist irgendwie, jetzt habe ich irgendwie 25 Knöpfe, die ich belegen kann. Aber so richtig machen wird es ja dann doch keiner.
Also ich bin der Meinung, ganz klar, das Hems muss einfach sein, es muss möglichst wenige Parameter einzustellen zu geben und über die Kompatibilität sozusagen muss ich wissen, wer spricht mit wem und das muss auch noch weiter vereinfacht werden. Das ist aktuell, auch was wir jetzt in den letzten 20 Minuten besprochen haben, noch so komplex, dass wird so nicht in der Praxis umgesetzt werden können auf die langfristige Dauer. Wir als, ja, ich sag mal, ambitionierte Verbraucher, wir haben da Lust drauf, uns interessiert es, sich reinzufuchsen in die ganze Thematik. Aber sowohl der normale User als auch der Installateur müssen einfache Lösungen zur Verfügung stehen, wo man sich über Parameter gar keine Gedanken machen müssen darf, weil es einfach, ja, zu viel Komplexität mit sich bringt an diesen vielen Parametern, die aktuell eingestellt werden können. Ich persönlich finde es cool, dass es die Parameter gibt. Vielleicht einige andere draußen auch. Aber wenn die Systeme dann zukünftig mehr Intelligenz integriert haben, braucht man diese Parameter hoffentlich nicht mehr und ja, kann über die möglichst wenigen Einstellparameter das ganze System dann auch am Laufen halten.
Also sprecht ihr dann auch mit Elektroinstallationsfirmen oder Stadtwerken, also beziehungsweise den Stromlieferanten, die dann teilweise für die Einbau und Lieferung der Hardware zuständig sind, aber dann auch bei sicher Steuerungssysteme brauchen, bei denen sie dann sagen, guck mal, ich habe jetzt hier tatsächlich einen kleinen Engpass. Ich schalte jetzt mal ein paar Anlagen runter, sozusagen auf zwei Stufen, damit die Wallbox eben nicht mehr 11 kW zieht, sondern nur noch vier zum Beispiel, ja, oder die Wärmepumpe. Das sagt sich ja alles so einfach, aber dafür bräuchten die auch erstmal Systeme, die da steuern. Habt ihr mit denen mal Kontakt dazu gehabt, wie die darauf gucken?
Genau, also ich persönlich versuche in der ganzen Branche möglichst in allen Ecken aktiv zu sein, auf den Metering Days mit den Leuten zu sprechen. Die EnBW Energiegemeinschaft e.V. hat einen super schönen Energiemanagementsystemtag, der jetzt auch heuer das dritte Mal sogar stattfindet. Es sind 400 Installateure vor Ort, Stadtwerke vor Ort und so weiter. Da ist es tatsächlich möglich, dass wir jedes Jahr mit den Installateuren Umfragen durchführen. Auf deine Frage aber zurückzukommen, es gab bisher nie einen 14a Drosselbefehl bzw. Limitierungsbefehl. Kann man auch auf der Website vnb-digital.de nachlesen. Hier müssen alle Steuerbefehle angezeigt werden.
Welche Webseite ist das? Sag nochmal, das interessiert mich sehr.
vnb-digital.de müsste das sein.
Digital. Und da würde man sehen, weil das ist ja die große Angst, die in den Twitter oder x.com Blasen verteilt wird. Ne? Jetzt kann deine Wärmepumpe ausgeschaltet werden mit 14a wegen Engpass. Und da, genau. Okay, die Website habe ich gefunden und da kann man sehen, wie oft 14a schon ausgelöst wurde. Und du sagst, es wurde noch nie ausgelöst, bei keinem Anwender.
Genau, also man kann das jetzt einmal ganz runter scrollen, dann kommen Steuerungsmaßnahmen nachverfolgen. Die müssen ja auch laut Gesetz veröffentlicht werden. Dann könnte man jetzt hier seinen Verteilnetzbetreiber eingeben und suchen. Oder man scrollt einmal ganz nach unten und liest den Satz: Bitte beachten Sie, derzeit sind noch keine Steuerungsmaßnahmen in VNB digital erfasst, weil eben noch keine durchgeführt wurden.
Schleswig. Kein Verteilnetzbetreiber. Okay, Schleswig-Holstein-Netz. Okay, jetzt habe ich das gefunden. Das kann man also sehen. Technische Netzausbauplan zur Region Nord. Boah, das ist eine super Seite. Das ist eine sehr gute Erkenntnis. Da werde ich jetzt mal ordentlich rumforschen. Aber das würde ja auch bedeuten, dass wenn jetzt noch keiner erfasst wurde und wir kommen jetzt ja auch gar nicht so oft in so, also in Schleswig-Holstein kommen wir sowieso nicht in Strommangelsituationen. Da haben wir quasi eher das Überschussproblem, dass wir gar nicht wissen, wohin mit dem Strom. Könntest du jetzt dem verängstigten Hems-Interessierten, der sagt, naja, aber ich habe Angst, dass meine Heizung abgeschaltet wird, wenn der Strom knapp wird, dem kannst du sagen, das ist eine unbegründete Angst. Das ist wie, die Chance ist so groß, wie vom Blitz getroffen zu werden.
Die ist sogar unbegründet, wenn der 14a ausgelöst wird. Also das ganze Thema 14a ist meiner Meinung nach viel zu heiß gekocht. Wenn der 14a kommt, dann glaube ich, merkt man es gar nicht. Wenn ein HEMS eingesetzt wird zukünftig, kann das Ganze über die Berechnung der Mindestbezugsleistung ja umgesetzt werden. Das heißt, ich habe einen gewissen Gleichzeitigkeitsfaktor in einem standardmäßigen Setup im Einfamilienhaus, 8 kW Wärmepumpe, wird der Hybridwechselrichter noch mitberechnet und die Wallbox, dann wird die Mindestbezugsleistung ungefähr auf 10,5 kW berechnet. Das heißt, wenn der 14a vom Netzbetreiber bei mir ausgelöst wird, darf ich in Summe von meiner Wallbox, meinem Hybridwechselrichter beziehend und von meiner Wärmepumpe 10,5 kW aus dem Netz beziehen. Das heißt, wenn die Wärmepumpe nicht läuft, darf mein Auto auf voller Leistung weiterladen, beziehungsweise wenn die Wärmepumpe im Eigenheim läuft, klassische Wärmepumpe 2 bis 3 kW elektrisch, wenn der Heizstab nicht aktiv ist und der ist in den seltensten Fällen aktiv, haben wir auch letzte eine Analyse durchgeführt mit dem großen Wärmepumpenhersteller, dann zeigt sich eigentlich, ja, wenn die Wärmepumpe läuft, ziehen wir noch 3 kW ab, das Elektrofahrzeug kann mit 7 kW weiterladen. Das sind trotzdem ungefähr 60 bis 80 Kilometer pro Stunde, die reingeladen werden können. Ich würde mir tatsächlich gar keine Gedanken dazu machen.
Spannend, sehr gute, sehr, sehr, sehr gute Website. Wärst du bereit, so ein Abo zu zahlen, wenn du, also wie das jetzt bei einigen Anbietern ja auch der Fall ist, dass sie sagen, wir machen das alles für dich automatisch, bauen dir das Gerät irgendwie ein, aber du musst irgendwie 10, 15 Euro im Monat Abo zahlen für diese smarte Steuerung. Also ist da so viel Smartness drin, dass du so eine Zahlungsbereitschaft hättest?
Das hängt natürlich mit mehreren Faktoren ab. Also ob ich jetzt für eine Hardware was zahle, ob das jetzt ausschließlich sozusagen die Software-Dienstleistung ist, die ich bezahle. Meiner Meinung nach ist, glaube ich, der ökonomische Faktor ist schon der wichtigste, meiner Meinung nach, aber es hängt noch mehr dran. Also ein Riesenvorteil von dem HEMS ist ja auch einerseits, dass ich einfach ein Monitoring-System habe, wo alles wirklich drin ist. Ich sehe im besten Fall, wie hoch der State of Charge vom Elektrofahrzeug ist. Ich sehe meinen Batteriespeicher, ich sehe meine Photovoltaikanlage, ich sehe meinen Energiebezug, ich sehe meine Einspeisung, ich habe eine komplette Energiebilanz über Tag, Woche, Monat, Jahr, weiß, wie viel ich eingespeist habe, habe meine Eigenverbrauchsquote, Autarkiequote. Also habe einen super Überblick über mein ganzes Eigenheim. Das kommt ja neben dem Aspekt der Kosten noch hinzu, beziehungsweise Kostenersparnisse. Deswegen ist, glaube ich, eine schwierige Frage für mich jetzt als Hems-Fan, ob ich es mir holen möchte.
Ist okay, ich frag dich ja genau die Sachen, die ich jetzt fragen würde, wenn ich dich auf einer Konferenz bei mir treffen würde. Jetzt sind wir zum Beispiel, ich habe ja gerade mal diese Karte vom Netzaufbauplan Schleswig-Holstein runtergeladen. Jetzt bin ich so ein bisschen verwirrt. Da sind so viele Informationen drin, die alle so offen frei im Internet stehen. Die kann ja jeder anklicken, weil ich parallel ja noch einige Podcasts mache zum Thema irgendwie Resilienz und wie können wir uns sozusagen verteidigen. Das finde ich fast gefährlich, alle Informationen da offen im Netz stehen zu lassen. Wenn du jetzt so, da kommen wir auch schon ein bisschen zum Ende, wenn du jetzt so auf 2026 guckst, gibt es jetzt irgendwie so ganz große Dinge, die du noch erwartest? Also diese Umsetzung 14a, da, es hat ja jetzt ein bisschen gedauert, das ist ja jetzt erst so ein bisschen der Rollout. Erwartest du, dass jetzt irgendwie so nochmal so ein Ruck mit dem Thema Smart Meter Installation durchs Land geht? Also wenn du jetzt auf diese Branche guckst, ich glaube, bist du auf jeden Fall in der spitzen Position, gerade was Informationsvorsprung angeht. Auf was freust du dich in diesem Jahr?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also in den letzten 2 Jahren ist jetzt so viel passiert. Einmal das ganze Thema 14a hat in der Branche viel gerüttelt. Viele Unternehmen haben sich tatsächlich darauf fokussiert. Die haben Lösungen für 14a, damit das Ganze auch intelligent umgesetzt wird, Mindestbezugsleistung. Dann ist das Thema zu § 9 EEG im Februar 2025 gekommen. Also das Thema der Abregelung der Photovoltaikanlage, dass das integriert wird, ganz allgemein die E-Bus-Thematik. Dann kam jetzt noch zum April 25 das Thema variable Netzentgelte hinzu. Das ist natürlich ein einfaches Feature, ist ja auch nur in Anführungszeichen eine Preislogik, die sozusagen ja schon über die dynamischen Stromtarife vorhanden ist, also eigentlich nur eine Summe aus einer neuen Preiskurve. Deswegen, ich glaube, die Hems-Hersteller, die sind alle gerade sehr, sehr gut beschäftigt, einfach mal diese ganzen Funktionen zu etablieren im Produkt, glaube ich, auch zu verbessern und die Zeit nutzen zu können. Aber auf der anderen Seite, einige Hersteller arbeiten, habe ich jetzt an der E-Welt mitbekommen, oder ein Hersteller konkret, Thema Hems und Steuerbox zu vereinen, war eine Thematik. Aber ansonsten, glaube ich, ist bei ganz vielen Herstellern, bei Hems-Herstellern jetzt erstmal die Frage, wie bekommt man das Hems in den Markt rein? Wer sind eigentlich meine Zielgruppen? Wer sind meine Kunden? Möchte ich an den Endverbraucher ran? Möchte ich an den Installateur ran? Möchte ich an die Stadtwerke ran, für die das Thema immer wichtiger wird? Also wie baut sich dieses ganze Thema Way-to-Market eigentlich auf?
Also könnte es sein, dass dann die Stadtwerke oder diejenigen, die die Geräte, die Messstellenbetreiber, die es installieren, dass die selber schon mit einem Hems-Angebot kommen, mit einem einfachen? Also die machen ja schon den Smart Meter und die Steuerbox. Können die auch einfach ein Hems noch draufschalten?
Das denke ich jetzt eher nicht. Ich denke eher, dass eben Hems-Hersteller zukünftig mehr und mehr mit einem WMSB, also mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber, kooperieren können und sozusagen das Thema Steuereinheit bzw. IMSIS und Hems dann gemeinsam als Dienstleistung installieren können.
Okay. Gibt es noch irgendeinen Mythos, den wir jetzt nochmal aufklären müssen? Also 14a, dass die Heizung nicht abgeschaltet wird, das haben wir jetzt schon mal aufgeklärt. Gibt es noch irgendwas, wo du jedes Mal mit dem Kopf auf den Tisch schlägst und sagst, ach, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt nochmal erklären muss? Jetzt ist die Chance.
Also meiner Meinung nach, ich habe es jetzt aber, glaube ich, schon 3-4 Mal gesagt, ist das Wichtigste, dass wir über das Thema PV-Überschuss erstmal reden. Das sind die low-hanging fruits. Diese Energie von der Photovoltaikanlage anständig in unsere Autos reinzubekommen, anständig in unsere Batteriespeicher reinzubekommen, anständig in das Thema Warmwasser zu denken. Die Wärmepumpe und die Photovoltaik ist natürlich saisonell in den Übergangszeiten schon attraktiv, im Winter weniger attraktiv, da können wir lang drüber diskutieren. Da würde ich jetzt vielleicht nicht den höchsten Fokus drauf legen, aber speziell zwischen April und Oktober diese Energiemenge an Photovoltaik-Energie in unsere Systeme reinzubringen. Da gibt es auch genügend Lösungen draußen, die das Ganze schon können. Das ist so die Standardfunktion. Das Thema dynamischer Stromtarif, ich glaube, das haben jetzt schon viele detaillierter betrachtet. Das ist gar nicht so einfach, da wirklich sich Geld damit zu sparen, speziell wenn man die Wärmepumpe mit ins Konzept reinholen möchte. Deswegen Low-Hanging Fruit, wie gesagt, einmal Photovoltaik-Überschuss in Elektrofahrzeug rein, warm Wasser rein, in Batteriespeicher intelligent reinzubekommen. Und der zweite Aspekt in Bezug auf die dynamischen Stromtarife ist das einfachste wirklich das Elektrofahrzeug, das super gut verschiebbar ist. Die Tarife sind meistens nachts auch günstig, 20 Cent, 22 Cent, 25 Cent jetzt in den letzten Tagen. Das sind die Low-Hanging Fruits und ich glaube, das ist für jeden aktuell gut machbar. Da würde ich definitiv anfangen.
Ja, du hast noch einen Punkt genannt, den hatten wir jetzt in verschiedenen Podcasts auch immer schon wieder gestresst, dass der dynamische Tarif für den Solaranlagenbetreiber eigentlich unattraktiv ist, weil im Sommer, wenn man die Lasten ordentlich sozusagen nutzt, also wenn man den Ertrag ordentlich nutzen kann, hat man nie die Möglichkeit, von den super, super niedrigen Strompreisen zu profitieren. Und im Winter hat man im Schnitt über den dynamischen Tarifen etwas höhere Kosten als ein vergleichbarer, sehr günstiger Standardlast-Tarif. Und das ist so ein bisschen schizophren. Ich möchte natürlich weiterhin einen flexiblen Tarif haben, damit rumspielen zu können, das irgendwie steuern zu können. Aber ich zahle jetzt wahrscheinlich 100, 200, 300 Euro zu viel, weil ich einfach den billigsten Stromtarif nehmen könnte, einmal im Jahr mich darauf updaten und dann lande ich unter den Kosten sozusagen des variablen Tarifs. Und ich muss gar nicht irgendwie groß rumspielen. Ist vollkommen egal, wann das Auto lädt. Also es ist gar nicht so einfach, das für sich zu nutzen. Ich kann aber jedem Hörer empfehlen, sich einmal den Hemsfinder anzuschauen. Ist extrem cool. Ich verlinke nochmal die anderen zwei, drei Seiten nochmal mit, die du genannt hast. Das war das Branchenportal für Variablenzentgelte und VMB Digital. Stelle ich nochmal mit rein und dann können sich die Leute, die Interesse haben, direkt auf deiner Webseite melden, auch bei dir. Und ich bedanke mich für die vielen Informationen. Ich habe wieder eine ganze Menge gelernt.
Ich hätte tatsächlich noch einen kurzen Punkt, wenn wir jetzt Richtung Ende schauen. Genau, also wir als Hemsfinder, wir sind jetzt gerade ein Forschungsprojekt, das läuft jetzt im Mai 2026 aus, sind gerade dabei, in den Schritten das als e.V. auszugründen. Und ganz allgemein möchten wir natürlich hier nicht irgendein Portal für uns in unserem, wie sagt man so schön, nur mit unserem Blickwinkel zu basteln, sondern wir möchten auch euren Input sozusagen reinbekommen. Wir reden, wie gesagt, schon viel mit Installateuren, wir reden viel mit Stadtwerken, wir reden ganz viel mit Hemsherstellern, aber natürlich ambitionierte Eigenheimverbraucher, die haben unglaubliche Erfahrung teilweise. Das ist immer wieder überraschend, was man da an Feedback bekommt. Deswegen gebt uns gerne eure Erfahrungen rein, wie man das Ganze noch besser machen könnte, welche Filter vielleicht interessant sein könnte. Wir denken auch darüber nach, wie kann man eventuell einen Trustpilot sozusagen noch mit integrieren. Also wie kann man über Feedback aus der User-Seite noch drüber nachdenken. Deswegen, wenn auch irgendwas nicht funktioniert oder gut funktioniert, das könnt ihr euch uns auch gerne durchgeben. Wir sind da ganz offen und möchten die Plattform in den kommenden Monaten auch noch weiter ausbauen. Es gibt noch ganz viel Potenzial, das Thema noch einfacher zu machen und noch mehr Hebel reinzubringen, dass das Thema Hems ins Feld kommt.
Ja, sehr cool. Alles klar. Dann sollten sich Interessierte sofort melden bei dir und ich bedanke mich für das Gespräch.